Ein herzliches Willkommen bei Die Quotenfrau, Fluch oder Segen. Dein Empowerment-Podcast von Frauen für Frauen. Mit wertvollen Karrieretipps, spannenden Insights und neuen Ideen. Mein Name ist Ursula Helmel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Grüß euch und herzlich willkommen zur neuen Folge von Der Quotenfrau. Und ich habe heute die jüngste Gästin bei mir, denn meine Interviewpartnerin hat eine 6 Monate alte Tochter, die mit dabei ist im Sinne der Vereinbarkeit. Das heißt, wenn ihr was hört, dann ist es ein entzückendes Mädchen, das gerade sehr, sehr viel Spaß am Boden hat, da mit ganz vielen tollen Spielzeugen. Und ich freue mich unheimlich auf diese Folge, denn eine ganz, ganz liebe Freundin von mir sitzt mir gegenüber und ich bin so gespannt, was sie uns alles zu erzählen hat. Ich darf begrüßen Stefanie Limpichler bei mir im Podcast. Sie ist selbstständige Yogalehrerin, hat unglaublich tolle Ausbildungen gemacht von Ayurveda bis Biohacking und hat auch Umwelt- und Bioressourcenmanagement studiert. Liebe Steffi, danke, dass du dir Zeit nimmst. Schön, dass ihr beide da mit dabei seid.
Also ich sage danke, dass du zu uns gekommen bist und ich bin sowieso voll erfreut, weil ich bin, glaube ich, einer der größten Fans von deinem Podcast und ich kenne jede einzelne Folge und also ein bisschen so manche Fragen, aber ich vergiss auch immer wieder. Das heißt, wenn du mir jetzt was fragst, dann werde ich wahrscheinlich wieder mal denken, ich hätte mich vorbereiten können, aber habe ich nicht. Also es kommt ganz spontan. Auf jeden Fall freue ich mich sehr auf das Gespräch und bin sehr gespannt, wo uns das hinführt.
Ich freue mich auch sehr. Liebe Steffi, wir gehen one layer deeper. Was bedeutet Menschsein für dich?
Menschsein bedeutet für mich vor allem Verantwortung zu übernehmen, weil ich glaube, dass uns das unterscheidet von anderen Spezies, von Tieren, von Pflanzen, dass wir die Möglichkeit haben als Menschen, unseren gesamten Lebensraum zum Beispiel zu zerstören und gleichzeitig aber auch die einzigen sind, die was das Ganze wieder ins Lot bringen können. Und ich finde es einfach wahnsinnig wichtig, dass wir als Menschen diese Verantwortung für unser Denken, für unser Handeln, für unser Fühlen übernehmen und dass wir verantwortungsvoll auch miteinander umgehen.
Was bedeutet Glück für dich?
Glück ist für mich so ein ganz besonderer Zustand, den ich in mir finde. Im Englischen nennt man das Bliss und ich nenne es im Deutschen jetzt gerne einfach so Glückseligkeit. Das ist für mich so ein tiefes Gefühl von Frieden, von Ruhe, was ich finden kann, egal was im Außen passiert. Und Glück bedeutet für mich, wenn ich es wirklich schaffe, jeden Tag zumindest einmal, besser eigentlich öfter, in diesen Zustand in mir zu finden.
Machst du das absichtlich, unter Anführungszeichen? Also gehst du da, versuchst du das, dieses Bliss-Gefühl absichtlich zu erzeugen? Kann man das? Geht das?
Ja, das geht. Man kann natürlich bestimmte Stellschrauben drehen, um dort leichter hinzufinden. Manchmal passiert es aber auch einfach so, aus überhaupt keinem Grund. Also das ist dann einfach da und dann genieße ich das. Aber ich glaube, man muss schon sehr viel daran arbeiten, dass man da überhaupt einmal hinkommt und dass das auch dann leichter passiert. Und man kann bestimmte Dinge im Außen auch verändern, damit man leichter dorthin findet.
Die Frage, die ich immer stelle, ist die Frage, ob wir die Quote brauchen oder nicht. Was sagst du als Jungmama und auch mit dem Background, den du hast, was sagst du da dazu?
Also ich würde sagen, wir brauchen eine Quote, weil es nach wie vor sehr viel Ungerechtigkeit gibt, also auch bei uns, obwohl viele das vielleicht gar nicht so wahrnehmen. Ich habe aber selber auch mal Erfahrung gemacht, wie ich mich beim Job beworben habe, wo sie dann für den männlichen Mitbewerber entschieden worden ist, obwohl mir gesagt wurde, dass ich besser qualifiziert wäre. Und ab diesem Punkt spätestens da habe ich mir gedacht, ja, wir brauchen tatsächlich solche Tools, um eben einmal dorthin zu kommen überhaupt, dass wir gleichberechtigt sind. Und ja, die Hoffnung wäre natürlich, dass man es irgendwann dann nicht mehr braucht. Aber ja, ich glaube schon, dass wir sie brauchen.
Lass uns da kurz ein bisschen reinsteigen in diesen Moment. Wie lange ist das her? Und warum, glaubst du, ist es dann eben der männliche Kollege geworden?
Also das war ein Jahr nach dem Abschluss von meinem Studium. Das ist jetzt mittlerweile, glaube ich, schon 8 Jahre her. Und damals habe ich mich beworben für eine Stelle, die was exakt perfekt gepasst hat für mich. Und ich bin, glaube ich, 3-mal dort gewesen, also wirklich unzählige Runden von Bewerbungen. Und mir ist jedes Mal zugesichert worden, dass ich die beste Wahl bin und dass sie eigentlich nur mehr alibihalber quasi die anderen auch noch befragen. Und beim letzten Mal, wo ich dort war, haben sie mir quasi zugesagt und dass sie mich dann nur mal anrufen werden mit den Details. Und ich habe dann daheim einfach auf diesen Anruf gewartet. Also ich habe da zwischenzeitlich eine Saisonarbeit im Nationalpark gemacht. Das war einfach so als Überbrückung, bevor ich dann wieder einen Vollzeitjob finde. Also bei uns in der Region wollte ich einfach was. Und das hätte einfach super gepasst. Und statt diesem Anruf ist dann eine E-Mail gekommen. Und da ist dann drin gestanden, es tut uns sehr leid, aber ja, ich habe die Stelle eben dann nicht bekommen. Und da bin ich wirklich mal aus allen Wolken gefallen.
Hast du dann danach gefragt oder wie ist es da weitergegangen?
Ehrlich gesagt habe ich nicht nachgefragt. Ich war damals auch noch nicht in so einem Mindspace, wie ich heute bin und auch noch nicht so selbstsicher. Ich habe das tatsächlich einfach ja, vorübergehen lassen und habe mich woanders dann hin orientiert. Ja.
Ja, unglaublich, oder? Dass es nach wie vor solche Ereignisse gibt und das ist einfach nicht ein ausgeglichenes, vor allem wenn die Zusage schon mehr als einmal da ist, kann ich mir vorstellen, dass es keine einfache Situation war dann für dich.
Ja, vor allem eben, weil ich wie dort war, die Dame mir noch gesagt hat, ja, der zweite Mitbewerber ist ein Mann, aber der ist bei Weitem nicht so qualifiziert und diese Info habe ich ja quasi gehabt schon bei dem letzten Gespräch. Und deswegen habe ich ja dann auch gewusst, dass dann wahrscheinlich derjenige genommen wurde, weil es ist dann nur mehr der quasi arme drüber, der Chef, der männliche Chef, glaube ich, hat gesagt, der schaut sich das nur mehr an, aber sie sind sich alle schon komplett sicher gewesen, dass ich das werde. Also hat dann diese Person quasi das entschieden, dass doch der männliche Mitbewerber gewählt wird. Und ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, wie man sich da fühlt, wenn man einfach weiß, man ist top ausgestattet für den Job, man hat jahrelang studiert für das, man hat Berufserfahrung gesammelt und man ist bereit und man will losstarten und dann geht's einfach nicht.
Es ist ja dann doch auch meiner Meinung nach was Gutes passiert, denn du bist dann etwas später in die Selbstständigkeit gegangen. Lass uns da vielleicht nochmal eintauchen. Im Sinne von, was ist jetzt dein Spezialgebiet? Denn ich kann mir vorstellen, gerade wenn man sich entscheidet, Yogalehrerin zu werden, könnte doch passieren, dass hin und wieder Gegenwind kommt. Wie war das bei dir?
Ja, eigentlich knüpft es direkt an diese Geschichte an, weil ich tatsächlich in so ein Loch gefallen bin, wie ich das erfahren habe, und dann entschieden habe, ich fliege jetzt nach Thailand und mache Yoga-Ausbildung. Das war eigentlich einfach nur aus einer Laune heraus, eigentlich nie als Plan, dass das tatsächlich meine berufliche Tätigkeit wird. Das war einfach nur so, ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich damit umgehen soll und was ich da soll. Ich brauche irgendwas. Ich bin weg. Und dann habe ich Flüge gebucht. Ich habe tatsächlich eine Ausbildung gefunden, die ich mir auch leisten habe können mit dem wenigen Geld, was ich damals gehabt habe. Und ja, habe dann meine erste Reise ganz alleine angetreten, gleich für ein ganzes Monat eben ins Unbekannte, also mit unbekannten Menschen. Und diese Ausbildung hat mich einfach zutiefst transformiert, auch wenn ich sie leider nicht fertig machen konnte beim ersten Mal, weil währenddessen leider meine Mama verstorben ist. Aber ich habe diese Ausbildung dann tatsächlich ein halbes Jahr später noch einmal gemacht und war dann umso mehr davon überzeugt, dass mich das viel glücklicher macht eigentlich als das, was der ursprüngliche Plan A war. Und damals habe ich aber noch keine Spezialisierung gehabt. Ich habe einfach mal losgestartet. dann mich eigentlich wirklich direkt selbstständig gemacht, weil man dann doch dabei mit diesem Verlust so, das Leben ist kurz, ich mache das jetzt einfach. Ich habe gar nicht lange überlegt und natürlich haben ganz viele gesagt, du hast jetzt studiert, aber wieso willst du jetzt Yogalehrerin werden? Ich meine, du schmeißt quasi dein Leben weg, haben einige wirklich so signalisiert. Und ich habe mir gedacht, es ist mir völlig egal, ich mache das jetzt einfach und habe dann einfach mal angefangen mit eben Kurse da vor Ort in der Region. Es ist am Anfang sehr schwer ins Laufen gekommen, aber dann war das Feedback irgendwann großartig und ich habe immer mehr gemacht und dann auch mehr Ausbildungen. Und so ist dann meine Spezialisierung eigentlich gekommen. Also eine von den Spezialisierungen ist Ayurveda und Ayurveda-Yoga. Also wirklich, wie man Yoga-Übungen ayurvedisch anpasst. Und also es geht wirklich darum, wie man Yoga-Übungen, aber auch Atemübungen und Meditation so anpasst, dass es ayurvedisch angewendet werden kann. Und wenn man sich jetzt keine, also wenn man jetzt keine Ahnung von Ayurveda hat, dann fragt man sich jetzt sicher, was bedeutet das? Es ist eigentlich auch was sehr Subtiles. Und wenn jetzt ein Anfänger oder Anfängerin zu mir kommt und ich mache eine ayurvedische Yogastunde, dann merken die Personen das wahrscheinlich gar nicht, weil das eigentlich sehr viel Wissen im Hintergrund ist. Und ja, und das darf ich jetzt dann demnächst auch wieder vermitteln in einem Ausbildungsmodul. Und ich bin eigentlich immer noch sehr happy damit, dass ich diese Ausbildung damals in Indien noch dazu gemacht habe. Also da, wo es wirklich komplett um Ayurveda gegangen ist und das, ja, dass das irgendwie so mein Spezialgebiet geworden ist. Und später sind dann andere Sachen nur dazugekommen. Also zum Beispiel Atemtraining habe ich ganz viel Zusatzausbildungen gemacht oder auch Yoga Nidra, also so Tiefenmeditation, habe ich auch eine ganze Woche damit verbracht. Und jedes Mal haben mich die Ausbildungen einfach selber so transformiert. Und ich wollte es unbedingt dann auch weitergeben. Und ja, schlussendlich bin ich jetzt auch zum Biohacking gekommen, auch mit dem Hintergedanken, dass Ayurveda auch eine Form von Biohacking ist. Das habe ich aber lange nicht realisiert. Und jetzt verbinde ich die beiden Dinge sehr gerne. Also Ayurveda, Ayurveda-Yoga und eben Biohacking.
Kleiner Hinweis an dieser Stelle, die kleine 6 Monate alte Maus ist, kann sich echt gut selber beschäftigen, aber hat eben gelernt, auch gut laut zu sein. Also von dem her, wenn ihr das hört, sie ist ziemlich happy und quatscht recht gut mit, gell, Zwergi? Wir haben jetzt sehr, sehr viel gehört von Biohacking, von Ayurveda und auch von deinem Werdegang schon. Was mich jetzt dann nochmal interessiert, ist, du hast dich ja auch spezialisiert auf Frauen, also auf hormonelles Yoga beziehungsweise Ayurveda und wie wir Frauen in unsere Kraft am besten kommen. Magst du uns da ein paar Tipps geben beziehungsweise einfach Einsichten, was zum Beispiel meine Zuhörerinnen und Zuhörer für High Performance machen können?
Ja, also im Grunde läuft das meiste eigentlich wieder auf zurück zur Natur hinaus. Und da gibt's im Biohacking ja ganz viele Tipps, was jetzt Nahrungsergänzungsmittel und solche Dinge betrifft. Also an sowas denkt man eigentlich relativ schnell, wenn man den Begriff hört. Aber in Wahrheit, ich habe ja gerade gesagt, Ayurveda ist eigentlich auch eine Form von Biohacking. Und im Ayurveda möchte man einfach wieder mehr ein Leben im Einklang der Natur. Und gerade für uns Frauen ist es, finde ich, besonders wichtig, dass wir uns wieder zurückbesinnen, auch auf unsere wahre Natur. Und das fängt schon damit an, also wie wir den Tag beginnen, dass wir meistens einfach aufwachen und das erst aufs Handy schauen. Und das hat halt mit unserer Natur überhaupt gar nichts zu tun. Und deswegen wäre der erste Tipp da für alle Frauen einfach mal aufzustehen und einmal kurz rauszugehen oder zumindest die Fenster zu öffnen, einmal Tageslicht auch auf die Augen kommen zu lassen, damit wir unseren zirkadianen Rhythmus unterstützen. Und Rhythmus ist da wirklich das Wichtigste, weil sich der Körper an bestimmte Regelmäßigkeiten gewöhnt. Das heißt, wenn du in der Früh jeden Tag das Gleiche tust, zum Beispiel rausgehen, kurz so ein bisschen Tageslicht auf die Augen kommen lassen, dann vielleicht eine kalte Dusche, wenn du dir das traust. Also das wäre auch super, um deine Körpertemperatur schon mal anzuheben. Dann kannst du statt an Kaffee einfach mal ein großes Glas Wasser trinken, um deinen Flüssigkeitshaushalt wieder aufzufüllen. Und für uns Frauen ist auch das Thema Frühstück ganz wichtig. Also ich trinke zum Beispiel nie einen Kaffee vorm Essen, weil das tatsächlich unser Hormongleichgewicht ziemlich aus der Balance bringen kann. Es wäre eigentlich besser, wenn du zuerst irgendein Frühstück zu dir nimmst mit gesunden Fetten, mit Proteinen und dann erst deinen Kaffee. Und sowieso generell einen Kaffee vielleicht erst noch circa 90 Minuten, wenn du aufgestanden bist, weil dann hast du die Zeit und du gibst deinem Körper auch die Zeit, von alleine wach zu werden. Und das sind eigentlich lauter Dinge, die sind eigentlich sehr natürlich. Oder dass du jeden Tag einmal spazieren gehst, weil schon 20 Minuten im Wald, in der Natur so wahnsinnig viel mit dir machen und Einfluss nehmen. Und ja, also das wären einmal die ersten Sachen, einfach schauen, wie kann ich eigentlich mehr Zeit draußen verbringen, wie kann ich gleich am Morgen und vielleicht am Abend das Tageslicht noch auf die Augen bringen, also vor allem auch Sonnenauf- und Untergang hat da auch ganz viel mit unserem zirkadianen Rhythmus zu tun. Also wie kann ich mehr im Einklang sein mit der Natur, wie kann ich da einen Rhythmus finden? Und es braucht gar nicht so viel, ich muss da jetzt irgendwo was Besonderes kaufen oder machen, sondern einfach mal wirklich mit den eigenen Möglichkeiten so ein bisschen was verändern und du kannst da schon richtig viel damit bewirken.
Da hast jetzt einiges an großartigen Tipps rausgehaut und auch wenn ich das ja durchaus auch schon mal gehört habe, aber gerade dieses Thema mit dem Handy ist ja für mich persönlich extrem schwierig. Also da nicht gleich am Anfang hineinzuschauen und mir da Zeit zu gönnen, mit dem Struggle ehrlicherweise immer noch. Gibt's denn, weil du bist Jungmama, viele meiner Zuhörerinnen und Zuhörer sind Eltern. Wie funktioniert das, wenn man Kinder hat, beziehungsweise vielleicht sowieso einen stressigen Tag hatte und da dann in den Schlaf zu finden? Gibt es da irgendwas, was man machen kann, wo du einen absoluten Hammer-Tipp für uns hast?
Also Hammer-Tipps sind eigentlich wenige vorhanden. Es geht ja ganz viel um die kompletten Umstellungen, was man halt so macht oder wie man den ganzen Tag verbringt, hat natürlich einen Einfluss auf den Nachtschlaf. Aber eben das Thema Handy ist halt wirklich sehr relevant, weil da geht es um ganz viel Dopamin, vor allem was da ausgeschüttet wird, wenn wir auf sozialen Medien und so weiter unterwegs sind. Und wenn wir das gleich in der Früh machen oder kurz vorm Schlafen gehen, dann hat das einen besonders negativen Effekt. Und wir werden auch immer mehr so süchtig danach. Und das ist auch das, warum wir die ganze Zeit zum Handy greifen, ist, weil wir diesen Kick möchten. Und es ist auch für mich selber eine Herausforderung. Aber ich finde, also seit ich Mama bin, ist leichter geworden, weil ich nämlich nicht neben meinem Kind am Handy sein möchte, beziehungsweise nur zum Telefonieren oder mal kurz was nachschauen, aber nicht jetzt zum Scrollen auf Social Media und so weiter. Das mache ich wirklich nur, wenn sie gerade schläft, wenn sie woanders ist. Also das hilft mir selber, meine Bildschirmzeit zu reduzieren. Und und das erfordert einfach wirklich ganz viel Disziplin. Aber ich kann versprechen, wenn man das wirklich durchzieht und das Handy mal wirklich konsequent auch aus dem Raum gibt, dass das mit der Zeit leichter wird. Und ich habe da letztens in einem Biohacking-Podcast gehört, dass es tatsächlich, wenn man effizient arbeiten will zum Beispiel, dass es keinen Unterschied macht, wo du das Handy im Raum hast. Es macht nur einen positiven Unterschied, wenn das Handy gar nicht erst in dem Raum ist, in dem du dich befindest. Das heißt, wenn du jetzt irgendwas fokussiert abarbeiten möchtest, effizienter sein, also wenn du jetzt zum Beispiel als Eltern einfach wenig Zeit hast und du möchtest aber jetzt was Wichtiges erledigen, dann schau, dass das Handy ganz weit weg ist, sodass du das nicht einmal hören kannst, weil nämlich sonst immer ein Teil deiner Aufmerksamkeit bei dem Ding ist, auch wenn es umgedreht ist, auch wenn es in deinem Rucksack drin ist. Also entweder komplett ausschalten oder woanders hin. Und das hat tatsächlich eben eine Studie belegt, dass dann die Arbeitseffizienz extrem steigt. Also das wäre so ein super Tipp, ist tatsächlich einfach das Handy immer öfter ausschalten, irgendwo anders hinlegen. Ich mittlerweile vergesse ja oft einmal, wo es ist. Und es ist sehr erfrischend und super. Und ich weiß, man möchte immer erreichbar sein, aber vielleicht sollte man das auch ein bisschen überdenken und einfach zu bestimmten Zeiten des Tages einfach das Handy nutzen und dann weg damit. Und stattdessen am Abend irgendwas machen, was dich wirklich zur Ruhe kommen lässt. Also irgendwas ohne Bildschirme wäre super, weil auch das Blaulicht, das wird ja immer mehr nur aufwecken am Abend. Das heißt eher mehr zum Beispiel eine Kerze anzünden, weil Feuer hat eine positive Wirkung, ein bisschen diese Flamme anschauen. Da kannst du eine kleine Meditation draus machen. Ich beobachte jetzt einfach 5 Minuten eine Flamme. Das macht wirklich einen super coolen Effekt. Du kannst auch eine Wärmeanwendung am Abend machen, zum Beispiel du gehst nur mal kurz warm duschen, das kühlt dann nämlich den Körper von innen, das bringt dir auch schon mal mehr in diese Schlafstimmung. Und ja, ich mache das jetzt auch gerne mit meiner Tochter, einfach so ein bisschen kuscheln nur am Abend, das schüttet Oxytocin aus, also wenn du wen da hast zum Kuscheln, dann kannst du natürlich das auch gerne nutzen, um nur mal richtig schön zur Ruhe zu kommen.
Vielen Dank für die spannenden Insights. Eine Frage habe ich jetzt nur, weil ja doch gerade Eisbaden total in ist und auch sehr, sehr viele Dinge, die wir so hören, vor allem Biohacking und dergleichen, doch bei Männern ganz anders funktioniert wie bei uns Frauen. Wir haben einen Zyklus und der wurde ja lang als störend in der Berufswelt. Hat ihre Tage, ja. Also dieser typische Satz, den wir wahrscheinlich alle kennen. Und da jetzt meine Frage, können wir oder wie können wir unseren Zyklus nutzen, beziehungsweise gibt es sowas wie zyklusgerechtes Leben und Arbeiten?
Ja, das gibt es definitiv. Und zum Beispiel im Ayurveda ist das eine ganz zentrale Sache, dass man auch als Frau diese Zyklusphasen richtig nutzt. Und da gibt es dann Empfehlungen für jede Zyklusphase, zum Beispiel was Ernährung betrifft, aber auch was Bewegung betrifft. Und zum Beispiel, du hast da das Eisbaden angesprochen, da gibt es auch immer mehr Studien jetzt dazu, also wie Eisbaden auch für uns Frauen wirkt. Leider immer noch viel zu wenig, aber ich habe auch schon einige Erfahrungswerte sammeln dürfen und auch mit vielen Frauen gesprochen, die regelmäßig Eisbaden gehen. Und es ist tatsächlich so, dass bestimmte Zyklusphasen dafür besser geeignet sind. Also ich würde jetzt nicht unbedingt während der Menstruationsblutung Eisbaden gehen, weil Eisbaden oder kalt duschen auch an Stress für den Körper bedeutet. Und wenn ich eh schon gerade blute quasi, dann muss ich nicht nur zusätzlich an Stress hinzufügen. Und das Gleiche gilt auch für Training. Also ich werde jetzt nicht das schwerste Gewicht heben zu meiner Menstruation machen, sondern vielleicht dann, wenn ich im Aufbau bin, also in der Follikelphase, so Richtung Eisprung oder rund um den Eisprung. Und meistens, also wenn wir mit unserer Natur gut verbunden sind, dann spüren wir das auch. Also was zu welcher Zeit auch das Richtige ist. Und manchmal sind wir nur in solche Strukturen gefangen, dass wir einfach voll dagegen arbeiten. Und leider ist es in der Arbeitswelt so, dass man dann trotzdem immer performen muss, auch wenn man eigentlich gerade sich zurückziehen möchte. Und das ist eigentlich sehr schade. Also ich finde, da sollte man eigentlich strukturell auch was ändern. Aber du kannst zumindest dann, wenn du zum Beispiel von der Arbeit heimkommst, schauen, dass du dann jetzt nicht nur das Mega-Workout brauchst, dass du ein bisschen entspannt mit dir bist, dass wenn du kurz vor der Menstruation bist, dass du das auch mal ein bisschen mit einem Lächeln nehmen kannst, wenn du Stimmungsschwankungen hast. Und ja, beim Eisbaden einfach schauen, auch, macht es wirklich nur, wenn du zu 100%ig fit bist, wenn du zu 100% auch Lust drauf hast, weil sonst kann das Ganze nämlich auch nach hinten losgehen und dann fühlst du dich vielleicht nur müder und schlapper und dabei solltest du durch Eisbaden ja eigentlich wach werden und zufriedener und in die Aktivität kommen. Also es hat, finde ich, ganz viel mit dem eigenen Spüren auch zu tun und da gibt es auch viele Studien, die das belegen, dass Frauen die gefühlte Performance zum Beispiel auch variiert, also je nach Zyklusphase. Nicht nur das, was man wirklich objektiv testet, ob die da besser jetzt performen oder nicht, sondern auch, wie sie die Frau fühlt, ob sie besser performt oder nicht, ist voll unterschiedlich. Und so gibt es zum Beispiel auch Frauen in meinen Workshops, die was zur Menstruation Eisbaden gehen, um Menstruationsbeschwerden zu lindern. Und für andere ist das voll unangenehm. Und ja, also der Ayurveda sagt zum Beispiel, man soll zur Menstruation so gut wie gar nichts machen, außer ruhen, entspannen. Und aber es gibt eben auch Frauen, denen hilft es andersrum. Und ich glaube, da gibt es einfach kein richtig und kein falsch. Das Wichtige ist halt, dass man in sich selber reinspürt und ja, versucht es wahrzunehmen, was an wann wirklich gut tut.
Und gib uns da jetzt vielleicht nur einen kleinen Einblick, weil eben gerade Eisbaden in aller Munde ist. Was kann es außerdem noch Gutes für uns tun?
Also Eisbaden kann wirklich viel bewirken und da gibt es schon sehr solide Studien auch dazu. Mittlerweile auch ein bisschen mehr eben zum Thema Frauen und Eisbaden, aber das meiste natürlich ist immer noch getestet worden mit Männern. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass Eisbaden erstens uns mit richtig viel Energie versorgt. Also wenn du wirklich zum richtigen Zeitpunkt gehst und du ganz gesund bist, wenn du das machst und dich schrittweise rantastest, das heißt auch nicht übertreibst, dann kannst du richtig viel Energie davon bekommen. Das heißt, du solltest es vielleicht eher am Tagesbeginn machen, weil sonst kann das deinen Schlaf wieder negativ beeinflussen, weil du da einfach so in diese Power kommst. Dann kannst du deine Fettverbrennung ankurbeln, indem nämlich mehr braunes Fett gebildet wird und weißes, also dieses Depotfett, wird eher abgebaut. Und das hat natürlich auch ganz viele positive Effekte wieder auf deinen Stoffwechsel, auf den Energiehaushalt und so weiter. Und eine Sache, warum ich immer wieder zurückkomme, auch zum Eisbaden, also ganz abgesehen von den vielen anderen positiven Effekten, ich kann da jetzt gar nicht alle aufzählen, es sind sehr, sehr viele, das ist die Stimmungsaufhellung. Und es ist wirklich so, dass Eisbaden ein bisschen süchtig macht, weil du so einen richtigen, da werden ganz viele Neurotransmitter aktiviert und ausgeschüttet, also du wirst so richtig geflutet mit positiver Energie. Und das, was ich so besonders schön finde beim Eisbaden, ist, dass du nicht nur voll gepusht wirst, sondern dass dir das gleichzeitig auch in diese entspannte Zufriedenheit bringt. Also das, was ich am Anfang gesagt habe, diesen Bliss-Zustand, das ist auch was, was man tatsächlich mit Eisbaden relativ leicht erreichen kann, weil nämlich extrem viel Serotonin ausgeschüttet wird, zusätzlich zum Adrenalin und Dopamin. Und das ist halt das, was uns so richtig in die Entspannung bringt und in die Glückseligkeit. Und deswegen liebe ich Eisbaden, weil das ist für jeden, also die meisten Menschen, sehr leicht zugänglich und es wirkt innerhalb von wenigen Minuten und es macht wirklich süchtig, weil es ja diese Form von Glücksgefühlen kann man eigentlich selten reproduzieren, die du beim Eisbaden erfährst oder halt kurz danach.
Also ihr hört, die Steffi ist eine absolute Expertin und hat sich unglaublich viel Wissen in all diesen Themen angelesen und weitergebildet. Und ich möchte nur auf ein Thema zu sprechen kommen, denn du bist ja auf Social Media sehr viel unterwegs. Wir sehen dich da und du teilst ehrlich auch Dinge, die vielleicht nicht so schön sind. Wobei Social Media normalerweise ja ein Ort ist, wo man nur schöne Dinge und Erfolge sieht. Wie gehst du mit Rückschlägen um?
Ja, Rückschläge habe ich leider eben schon einige in den letzten Jahren gehabt. Begonnen hat es mit dem Verlust von meiner Mama, was mich einfach wirklich schwer getroffen hat. Und damals ist ja auch Yoga dann wirklich zentral in mein Leben getreten. Und dadurch habe ich diese Trauer wirklich gut verarbeiten können. Weil Yoga ist ja nicht nur die körperlichen Übungen, die man meistens damit assoziiert, sondern Yoga bedeutet auch ganz viel eben in diesen inneren Zustand der Stille zu finden. Und damals hat mir das extrem geholfen. Also erstens das, dass ich körperlich mich herausfordern konnte und einfach gesehen habe, dass mein Körper immer noch richtig stark ist und dass der mich tragen kann. Und dass ich dadurch einfach auch mental diese Stärke gefunden habe, damit umzugehen. Und das war so das erste Mal. Natürlich gab es davor auch schon Situationen, schwere Trennungen und eben diese Frustration, dass ich nicht die Jobs bekommen habe, teilweise, die ich wollte. Also Aber da zu dem Zeitpunkt habe ich einfach gemerkt, es gibt Techniken für mich, die funktionieren immer. Und es ist wirklich mittlerweile egal, was passiert. Also seitdem habe ich leider auch, also in meiner Kinderwunschzeit, ein paar Rückschläge erfahren. Und da ist mir auch teilweise echt schlecht damit gegangen. Aber ich habe wirklich immer wieder diese Methoden für mich entdeckt, die mich da zurückführen, weil ich einfach weiß, es gibt diesen Raum in mir und wenn man das einmal so erlebt hat und weiß, dass der immer da ist, dann kann man auch dann, wenn es wirklich ganz dunkel gerade im Außen ist, auch dann kann man das Licht eben im Innen dann wiederfinden.
Also du sagst wirklich, dass du durch deinen Weg und durch all die Dinge, die du erfahren hast, jetzt einfach einen Umgang findest mit Rückschlägen. Gibt es da etwas, wo du sagst, das ist so ein Anker, der uns vielleicht rausholen kann, wann wieder irgendwo was nicht so läuft? Hast du da ein Geheimtipp, das ist vielleicht ein bisschen gemein, aber gibt es da irgendetwas, wo du sagst, das ist einmal, wenn wir das tun, dann können wir uns wieder auf etwas anderes konzentrieren?
Also für mich war das fast immer Bewegung. Also wirklich, wenn es mir innerlich ganz schlecht geht, dass ich als erstes mal versuche, wieder meinen Körper in Balance zu bringen und das also auch wirklich mich weiterhin halbwegs gesund zu ernähren zum Beispiel und auch den Körper weiterhin zu bewegen, auch wenn man überhaupt keine Motivation oder Lust drauf hat. Aber es ist wirklich oft einmal der Schlüssel, dass du wieder so ein bisschen in die Gänge kommst. Und ich habe zum Beispiel auch ganz schwere Zeit im Wochenbett gehabt am Anfang und war körperlich ziemlich schlecht drauf. Und ich habe dann gemerkt, auch wenn ich es nur 5 Minuten schaffe, draußen spazieren zu gehen, das macht so einen kleinen Unterschied und das kann schon ganz viel bewirken. Und das einfach einmal am Tag, die paar Minuten, wo ich das gemacht habe, und das hat sich dann langsam wieder aufgebaut und aufsummiert und da habe ich dann andere Dinge wieder ergänzt. Und das hat wirklich, wirklich was bewirkt und da habe ich selber einfach wieder gesehen, es braucht überhaupt nicht viel und es braucht nicht viel Zeit. Und bei mir ist es halt einfach dieses mit dem Körper mich bewegen und wenn es geht, draußen. Also das sind so meine, das ist mein erstes Ding, was ich mache, mittlerweile auch ins Eisbad zu gehen, weil das einfach auch immer diesen stimmungsaufhellenden Effekt hat, egal wie es da gerade geht. Also das ist auch eine schöne Sache. Aber wenn du die Möglichkeit gerade nicht hast, dann zumindest versuch einfach mal körperlich in Bewegung zu kommen, weil mit dem Körper verändert sich dann auch das andere.
Was würdest du sagen, hat sich jetzt verändert, seit du Mama bist?
Also neben dem Umgang mit meinem Handy, was viel weniger geworden ist, bin ich auch noch einmal viel präsenter geworden und noch offener für die Wunder des Lebens, weil ich erstens mal erkannt habe, wie unglaublich das eigentlich ist, dass man ein Leben erschaffen kann im eigenen Körper, dass da ein Lebewesen heranwächst, eine Person daraus wird, dass du die gebären kannst unter den ärgsten Schmerzen, dass du das ertragen kannst und dass das Herz einfach nur mal so viel größer werden kann. Also das hat sich für mich definitiv verändert. Ich sehe das ganze Leben jetzt noch mehr als ein einziges großartiges Wunder, weil egal wie viel wir wissenschaftlich erklären können, und ich bin ein sehr wissenschaftlicher Mensch, aber ich bin eben auch ein spiritueller Mensch und jetzt merke ich einfach umso mehr so, wow, da ist einfach ein Mensch erschaffen worden, aus dem Nix quasi, und die ist jetzt da und die ist so unglaublich und für die empfinde ich so eine riesengroße Liebe, die vorher einfach nicht da war. Und ja, also für mich ist das einfach alles jetzt ein einziges Wunder.
Liebe Stefanie, danke für dieses schöne Gespräch. Also du kennst ja das jetzt. Am Ende gibt's immer Blitzlichter, die ich dir gerne stellen möchte. Oder beginnen möchte ich mit, was wünschst du deiner Tochter?
Ich wünsche ihr, dass sie diese Freude, die sie jetzt gerade offensichtlich erfährt, dass die ihr ganzes Leben in ihr bleibt und dass sie immer wieder Zugang da dazu findet.
Was wünschst du uns als Menschheit?
Ich wünsche mir, dass wir Verantwortung übernehmen für unser Handeln und dass wir endlich erkennen, dass wir nicht nur das Potenzial haben, alles zu zerstören, sondern auch alles viel, viel besser zu machen.
Jede Frau sollte
diesen Zustand der Ruhe und des Glücks in sich kennen und zelebrieren.
Diese Begegnung hat mein Leben verändert.
Die Begegnung mit meinem Lebenspartner tatsächlich, was sehr unscheinbar begonnen hat, hat tatsächlich extrem viel verändert. Das ist das Erste. Und das Zweite war die Begegnung mit meiner ersten Yogalehrerin damals in der Yoga-Ausbildung. Die hat einfach damals einen Zugang zu mir gefunden, was ja in mir dieses Feuer entfacht hat. Nicht nur für Yoga quasi zu brennen, sondern auch wieder für mein Leben.
Dieser Satz begleitet mich schon länger.
Ein Tag ohne Lächeln ist ein verlorener Tag. Das habe ich tatsächlich als Jugendliche in verschiedenen Sprachen in mein Zimmer aufgehängt gehabt. Einfach um auch sprachlich so ein bisschen zu lernen. Ich bin ein sehr sprachbegeisterter Mensch. Und das für mich, also das Lächeln ist für mich eigentlich mehr das Lachen und wirklich jeden Tag zumindest einmal, aber wie ich schon gesagt habe, hoffentlich öfter in diese Freude zu finden und einfach über das Ganze auch einmal zu lachen, weil ich finde, Humor ist extrem wichtig, um mit dem Leben einfach klarzukommen.
Liebe Stephanie, ich freue mich unglaublich. Danke für diese großartige Folge. Danke für diese ganzen Tipps, die du uns gegeben hast. Und dass wir das im Sinne der Vereinbarkeit jetzt mit euch zweien aufnehmen haben können. Und die letzten Worte dieser Folge gehören dir.
Ja, ich möchte einfach nur mal wiederholen, dass oft gar nicht so viel braucht, um wirklich was zu verändern. Also nimm da zumindest jeden Tag ein paar Minuten und mach was, was dich so richtig gut fühlen lässt. Und das wird einfach die Welt verändern, wenn du das wirklich beibehältst.
Danke, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du sie weiterempfiehlst, wenn du sie teilst, wenn du sie bewertest. Und am meisten freue ich mich darauf, dich als Zuhörer